Ich habe zum Anfang eine Frage an euch. Stellt euch mal vor, ihr könntet hier und jetzt den Himmel leben. Wie sieht es bei euch aus? Wer mich kennt, der weiß, ich bin auch noch Kind geblieben, bin ziemlich kindisch. Könnt mal meine Bibelschulkollegen fragen, können alle garantiert bejahen. Und was bei mir ganz wichtig ist, ist Lego. Wenn ich mir den Himmel auf Erden wünschen könnte, dann wären da Unmengen Lego. Ich würde hier den ganzen Saal vollbauen, einen Berg bis zur Decke und vielleicht noch so ein riesiges Raumschiff und alles in diesem Minifigurenmaßstab. Das wäre richtig cool. Und ich würde mir auch Unmengen an leckerem Essen wünschen. Ich mag zwar gerne kochen, kann das auch relativ gut, würde ich behaupten, aber was ich gar nicht mag, ist putzen und spülen. Also ganz viel leckeres Essen, aber spülen bitte nicht. Das mag ich gar nicht. Ich glaube, das ist oberflächlich und das ist was ich mir persönlich wünsche. Aber dann die nächsten Wünsche sind etwas, ich glaube, da kann sich jeder mit identifizieren. Ich würde mir gerne wünschen, dass es Frieden gäbe. Kein Krieg mehr, keine Streitigkeiten. Ich wünsche mir ganz viele Freunde, mit denen ich einfach Zeit verbringen kann, die mich verstehen, mit denen ich ganz viel Spaß haben kann. Und ganz ehrlich, ohne Arbeit geht's nicht. Und ich glaube, im Himmel werden wir auch irgendwas zu tun haben. Wir werden nicht uns die ganze Zeit im Himmel langweilen, Däumchen drehen und denken, oh, wann ist die Zeit um? Wann ist die Ewigkeit zu Ende? Das wird nicht passieren, sondern ich will eine Arbeit, bei der ich meine Interessen einbringen kann, mit denen ich mit meinen Begabungen arbeiten kann, wo ich mich einfach wertgeschätzt fühle und wo ich Freude dran habe. Ich glaube, das ist Himmel auf Erden. Jetzt sind wir ja Christen und als Christen sind wir dazu aufgerufen, ein Zeugnis zu sein. Wir sollen Jesus und wir sollen auch den Himmel repräsentieren. Aber wie kann das aussehen? Und das will ich euch anhand vom 1. Korinther 12, die Verse 1 bis 11, kurz erläutern. Ich werde das jetzt gleich aus der NGÜ vorlesen und während ihr das aufschlagt, will ich einfach kurz ein paar Hintergrundinfos weitergeben. Also Paulus hat den Brief an die Korinther geschrieben und Korinth, das ist eine große Stadt, vielleicht so wie Ingolstadt und das war im Römischen Reich eine wichtige Handelsstadt mit. Da gab es sehr viele Tempel und alles und Paulus hat einfach gemerkt, dass die Gemeinde nicht wirklich loskam. Sie kam nicht los von den heidnischen Bräuchen, von dem heidnischen Denken, denn die Gemeinde bestand größtenteils aus Heiden. Heidenchristen. Es gab auch einige Judenchristen, aber die meisten waren Heidenchristen. Und weil sie eben nicht sich loslösen konnten von diesen heidnischen Bräuchen und weil es sehr viel Streit und Spaltung in der Gemeinde gab, hat Paulus den Brief geschrieben. Paulus hat den Brief an die Korinther geschrieben, weil er sich gewünscht hat, dass die Gemeinde wieder zusammenwächst. Dass er sich gewünscht hat, dass sie wieder ihre missionarische Außenwirkung ausleben konnten. Und deswegen hat er geschrieben, ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen und dazu hinreißen lassen, den Götzen zu dienen. Götzenbildern, die nicht einmal reden können. Deshalb weise ich euch auf Folgendes hin. Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus ist verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn in dem Heiligen Geist. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns schenkt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem dritten wird, ebenfalls durch denselben Geist, ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun. Ein anderer, prophetische Aussagen zu machen. wieder ein anderer, zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, und ein anderer, das Gesagte in verständliche Worte wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes, und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Genau. Am Anfang stellt Paulus einfach klar, hey, ihr lebt jetzt nun für einen lebendigen Gott. Ihr müsst nicht mehr dem gesellschaftlichen Zwang nachgehen, ihr müsst nicht mehr den unbegründeten Hoffnungen toter und stummer Götzen nachgehen. Ihr müsst ihnen nicht mehr dienen. Ihr habt jetzt einen lebendigen Gott. Ihr müsst auch nicht mehr den Juden nacheifern. Sie sagen doch, Gott ist verflucht. Deswegen wurde er ans Kreuz geschlagen, weil er verflucht ist. Nein, ihr sollt sagen, Jesus ist der Herr. Dem konnte sicherlich die ganze Gemeinde zustimmen. Und damit wird einfach auch klar, dass jeder in der Gemeinde den Heiligen Geist hat. Und jeder hat durch diesen Geist eine Gabe bekommen. Diese Gaben sind Geschenke. Ich habe meine Gabe nicht verdient. Ich kann nichts dafür tun. Wurde mir einfach gegeben. Ich konnte noch nicht mal aussuchen, welche Gabe ich habe. Vielleicht würde ich ganz gerne putzen wollen, kann ich aber nicht so gut. Und eben weil ich für diesen Gaben nichts tun kann, kann ich damit auch nicht angeben. Wie soll ich mit was angeben, was ich gar nicht gemacht habe? Also ich kann vielleicht mal mit einem coolen Lego-Modell angeben, weil ich das selber gebaut habe und mir erdacht habe, aber ich kann auch nicht mit einem Lego-Modell angeben, was schon fertig irgendwo herkam. Und Gott hat die Gaben mir zum Dienst gegeben. Ich soll die Gabe nicht für mich behalten, sondern ich soll sie nutzen, um anderen, um der ganzen Gemeinde zu dienen. Nicht für mich behalten. Genauso schenkt Gott die Kraft. Ich kann nicht durch mich selbst irgendeine Gabe machen und schon gar nicht habe ich Einfluss drauf auf die Wirkung. Ich kann mich noch super gut vorbereiten in der Bibelschule. Ich kann vielleicht rhetorisch richtig begabt sein, aber wenn Gott nicht schenkt, dass meine Zuhörer offene Herzen haben, wenn Gott das nicht wirkt, dann kann ich mich fusselig reden, passiert halt nichts. Gott muss das wirken, dass das, was ich erzähle, auch bei den Menschen ankommt. Genau, und danach zählt Paulus eben exemplarisch einige Gaben auf, aber auf die gehe ich jetzt nicht näher ein. Und es wird einfach deutlich, weil Paulus es immer dahinter schreibt, alle Gaben sind vom Heiligen Geist eingegeben. Die kommen alle von derselben Quelle. Und wir können nicht sagen, welche Gabe jetzt mehr wert ist oder welche weniger. Und offensichtlich haben die Korinther damals es aber gemacht. Die haben gesagt, diese Gabe, die gefällt uns, die ist mehr wert. Vielleicht haben sie sogar manche Gaben gering geschätzt, obwohl ihnen das gar nicht zusteht. Ich will mal ein harmloses Beispiel machen. Stellt euch vor, ich will jetzt auch mit zum Lobpreisteam gehören. Das finde ich toll, die sind hier oben, machen richtig Ramidami. Alle sind begeistert, machen mit, sind nicht so betüppelt hier da und hören meiner Predigt zu, sondern es ist richtig lebendig. Aber ihr merkt vielleicht, da ist ein Problem, weil ich mache das für mich. Ich will das nicht für Gott machen, ich will es nicht für Gottes Ehre machen, ich will es noch nicht mal für euch machen, weil ich so gut Musik machen kann. Nee, ganz im Gegenteil. Ich will es für mein Ego machen. Und das Problem dahinter ist, dass ich nicht mal die Gabe dazu habe. Also die, wo jetzt hier dabei waren, am Lobpreisabend oder auch beim Kaffee unten, die wissen, ich kann kein Instrument spielen, kann keine Noten lesen, ich habe kein Taktgefühl, das heißt, ich verpasse dauernd meinen Einsatz. Mal fange ich zu früh an, mega peinlich, weil dann hört es jeder. Mal fange ich zu spät an, ich singe immer viel zu tief und eigentlich beherrsche ich 2 Tonfolgen, das war's. Also nicht wirklich gut und die meisten wären wahrscheinlich ziemlich wütend, wenn ich hier jetzt auf einmal Lobpreis mit anfangen würde. Weil alle sich denken würden, oh, das kannst du nicht, hör auf. Und am liebsten würden vermutlich die meisten dann rausgehen, zu Recht. Wenn jetzt dann aber ein Bruder oder eine Schwester auf mich zukommt und sagt, ey Tim, wie du das machst, schlecht. Probier's mal anders. Und wenn das dann immer noch nicht klappt, soll es vielleicht einfach nicht sein. Vielleicht kannst du einfach nicht singen. Probier's lieber gar nicht erst. Wenn ich dann aber drauf reagiere und sage, oh, ja, danke, aber nee, ich mach weiter, weil macht mir Spaß. Das finde ich wichtig, Lobpreis, mega cool, gut. Dann entsteht noch mehr Streit. Ich habe mit dem Bruder oder mit der Schwester Streit und eigentlich hat keiner mehr Lust, in Gottesdienst zu kommen, weil so schreckliche Musik, nee, muss nicht sein. Und das ist dasselbe Problem, wie die Korinther hatten. Die Korinther haben mehrere Gaben eingeschätzt als wichtig. Andere hatten vielleicht eine andere Meinung. Die haben gesagt, nee, Lobpreis, na, ist gar nicht so wichtig. Wir finden eher die Predigt wichtig oder sowas. Und das führt zu Streit. Und dann ist es wie bei Punchinello und seinen Freunden. Jeder versucht zu helfen, aber jeder findet etwas anderes wichtig oder dasselbe wichtig. Dann probiere ich mich am Lobpreis, weil alle sagen, oh, Lobpreis, mega wichtig. Aber kann ich halt nicht. Und letztendlich entsteht dadurch noch mehr Streit. Und es geht der Gemeinde und allen, die die Gemeinde besuchen, sowie der Familie. Keiner ist glücklich und keinem ist geholfen, bloß weil ich jetzt versuche, hier irgendwas zu machen. Und deswegen finde ich, ist der letzte Satz, der Vers 11 von Paulus, wenn man den akzeptiert, dem auslebt, ich glaube, dann hat man wahre Heimat in der Gemeinde. Dann lebt man wirklich den Himmel. Und Paulus schreibt, das alles ist das Werk ein und desselben Geistes. Und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Klingt mal ganz gut, aber was heißt das jetzt eigentlich? Das heißt, dass ich die Gabe, die mir geschenkt wurde, akzeptieren muss. Ich soll nicht versuchen, irgendeine andere Gabe, die ich vielleicht jetzt irgendwie besser oder toller finde oder weil ich da im Mittelpunkt stehe, zu machen. Nee, ich soll das machen, was ich wirklich gut kann. Ich soll das machen, was Gott mir geschenkt hat. Wenn ich das mache und auslebe, wenn ich das akzeptiere, dann wahre ich den Frieden in der Gemeinde. Dann gibt es keinen Streit, weil alle genau merken, oh, das kann er. Probiert nicht irgendwas, was er gar nicht kann. Dann bin ich glücklich, weil ich mich nicht verstellen muss. Und ich fühle mich wertgeschätzt, weil alle merken, oh, der kann's, findet man toll. Und ich erweise der Gemeinde einen wirklichen Dienst und versuche nicht, irgendwas hinzuschludern. Und wenn ich das akzeptiert habe und so lebe, dann kann ich das auch nach außen tragen. Dann kann ich auch außerhalb von der Gemeinde mich an diesem Dienst probieren. Ich kann zum Schluss zu Gott hingehen und fragen, wen kann ich noch helfen? Amen.